Habt ihr diesen Reichtum an Möglichkeiten gesehen, die uns vorgestellt wurden? Nur mit einer Fernbedienung aus dem bequemen Sessel heraus, eine Fülle von Möglichkeiten und alles erreichbar, alles möglich. Aber es fehlt eben dieser erste Schritt. Deswegen diese reichliche Möglichkeitspalette, sie ist in unserer Zeit ein Segen. Aber diese Unfähigkeit, sich zu entscheiden, sich festzulegen, gelähmt zu sein von dem, was alles möglich ist, das ist ein Fluch. Jesus, er stellt uns einen Mann vor in einem Gleichnis, der auf der Suche nach den Möglichkeiten, das Richtige zu tun, der Trägheit anheimfällt. Trägheit, diese Lähmung, diese kultivierte Unentschlossenheit. Und das birgt ein Problem. Wenn jemand sagt, bevor ich das Falsche mache, mache ich lieber gar nichts. Wenn ich gerade mich entschlossen habe, da ist doch eine super Möglichkeit, sehe ich aber schon die nächste und gucke mir die erstmal an. Ihr habt es wahrgenommen. Mit der Fernbedienung geht es im Fernseher, aber mit unseren Möglichkeiten im Alltag ist es doch genauso. Und Jesus will die Menschen seiner Zeit und uns in unserer Zeit mit diesem Gleichnis einen Spiegel vorhalten. Er möchte uns fragen, erkennst du dich darin wieder? In deiner Sehnsucht, das Richtige zu tun, am Ende gar nichts zu tun? Wie schätzt du deine Bedeutung ein? Wie schätzt du deine Begabung ein? Wie schätzt du deinen Beitrag ein, dass diese Welt ein besserer Ort wird, darin zu leben? Jesus vermittelt in diesem Gleichnis seine Besorgnis um uns, dass wir uns mit unseren hohen Ansprüchen womöglich verzetteln, dass wir uns verirren, dass wir uns selbst lähmen, weil das wäre fatal. Jesus erzählt uns folgendes Gleichnis in Lukas 19, die Verse 12 bis 27. Dort erzählt Jesus, ein Mann von königlicher Herkunft reiste in ein fernes Land. Dort wollte er sich zum König über sein eigenes Volk und Land einsetzen lassen und danach zurückkehren. Bevor er abreiste, rief er 10 seiner Diener, gab jedem 1 Pfund Silberstücke und sagte zu ihnen, treibt Handel damit und macht etwas daraus, bis ich komme. Aber seine Landsleute konnten ihn nicht leiden. Deswegen schickten sie Boten hinter ihm her, die erklären sollten, wir wollen diesen Mann nicht als König haben. Als er nun König geworden war, kam er zurück und ließ die Diener rufen, denen er das Geld anvertraut hatte. Er wollte sehen, was sie damit erwirtschaftet hatten. Der erste kam und berichtete, Herr, dein Pfund Silberstücke hat 10 weitere Pfund erbracht. Sehr gut, sagte sein Herr, du bist ein tüchtiger Diener, weil du in so kleinen Dingen zuverlässig warst, mache ich dich zum Herrn über 10 Städte. Der zweite kam und berichtete, Herr, dein Pfund Silberstücke hat 5 weitere Pfund eingebracht. Der Herr sagte zu ihm, dich mache ich zum Herrn über 5 Städte. Ein dritter aber kam und sagte, Herr, hier hast du dein Pfund Silberstücke zurück. Ich habe es im Tuch verwahrt und immer bei mir getragen. Ich hatte Angst vor dir, weil du ein strenger Mann bist. Du hebst Geld ab, was du nicht eingezahlt hast und du erntest, was du nicht gesät hast. Zu ihm sagte der Herr, du Nichtsnutz, du hast dir selbst das Urteil gesprochen. Du wusstest also, dass ich ein strenger Mann bin, dass ich abhebe, was ich nicht eingezahlt habe und ernte, was ich nicht gesät habe. Warum hast du dann mein Geld nicht wenigstens auf die Bank gebracht? Dort hätte ich es bei meiner Rückkehr mit Zinsen wiederbekommen. Dann sagte er zu den Umstehenden, nehmt ihm sein Pfund ab und gebt es dem, der die 10 erwirtschaftet hat. Sie wandten ein, Herr, aber er hat doch schon 10. Aber der König erwiderte, ich sage euch, wer viel hat, soll noch mehr bekommen. Wer aber wenig hat, dem wird auch das Letzte noch weggenommen werden. Nun aber zu meinen Feinden, die mich nicht als König haben wollten, bringt sie her und macht sie vor meinen Augen nieder. Ihr merkt den Ernst in diesem Gleichnis. Wir müssen genau hinschauen. Vers 12, ein Fürst zog in ein fernes Land, um ein Königtum zu erlangen und dann zurückzukommen. Ich merke, Jesus spricht hier über sich selbst, über seine Himmelfahrt und die damit verbundene Ermächtigung. Er sitzt ja nach der Himmelfahrt zur Rechten Gottes und wird von dort wiederkommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Er spricht also von seiner Wiederkunft und der damit verbundenen Rechenschaft, in Klammern Gericht. Und was ist dazwischen? Zeit zum Handeln. Zeit zum Handeln. Das Gleichnis vereinfacht das bis zur Anschaulichkeit. 10 Knechte bekommen jeder 1 Pfund Silberstücke. Handelt damit, bis ich wiederkomme. Und jetzt macht das Gleichnis einen Zeitsprung. Der Fürst kommt wieder. Er hat also die Königswürde tatsächlich erhalten und jetzt verlangt er Rechenschaft. Was ist denn mit meinem Besitz geworden? Ich brauche das nicht nachzuerzählen, wir haben es ja alle noch im Ohr. Bei 2 geht das gut aus, die haben 10- und 5-fachen Gewinn erwirtschaftet, beim 3. wird es problematisch. Der hat sein Pfund versteckt. In einem Tuch, heißt es im Text, gemeint ist ein Schweißtuch, was man sich also hier so um den Nacken bindet. 1 Pfund Silberstücke da drin, das lastet ganz schön auf den Schultern. Und von daher hat er immer gemerkt, oh je, ich darf es nicht verlieren. Und er fühlt immer mal hin und merkt, ich habe es noch, ein Glück, ich habe es noch. Das ist das Bild, das Jesus von der Gemeinde nach Ostern und Himmelfahrt malt. Und ich halte es für nicht ganz unproblematisch. Es geht eben offensichtlich in diesem Gleichnis um 10 Diener. Das sind die Menschen, die zu Jesus Herr sagen. Also es geht um seine Gemeinde. Es gibt ja auch noch die anderen, die sagen, wir wollen nicht, dass dieser über uns herrscht. Die kommen später im Gericht alle um. Das sind die, die eben außerhalb der Gemeinde leben und Jesus überhaupt nicht als Herrn anerkennen wollen. Mir geht es heute um die Menschen, die zu Jesus Herr sagen. Und unter diesen Menschen gibt es auch noch eine Gruppe, die offensichtlich nicht fähig ist, den Willen Jesu umzusetzen. Warum eigentlich nicht? Was hält sie denn davon ab, mit diesem Pfund zu wuchern? Offensichtlich geht es dem Herrn nicht vornehmlich um die Leistung, also was diese Knechte denn am Ende erbracht haben. Denn sowohl das 5-fache ist okay, natürlich erst recht das 10-fache ist okay, aber es wäre auch der einfache Zinsertrag okay gewesen. Wir merken, dass ausschlaggebend nicht der Erfolg ist, sondern die Haltung zum Herrn. Handelt, bis ich wiederkomme. Wie empfindest du das? Handelt, bis ich wiederkomme. Ist das für dich bedrohlich? Für den, der 10 Pfund erwirtschaftet hat und der 5 Pfund erwirtschaftet hat? Überhaupt nicht. Sondern sie sagen, oh ja, prima, ich habe eine Idee, ich kann etwas erwirtschaften. Nur für den einen scheint es bedrohlich zu sein. Jesus erwartet also von seinen Jüngern einen ganz unkomplizierten Umgang mit seinen Gaben, in dem Sinne eben handelt, bis ich wiederkomme. Und da ist es natürlich in der deutschen Sprache schön, dass Handeln sowohl das Trading, also das Handeln mit Waren meinen kann, als auch das Handeln, dass man etwas tut. Auch Gaben ist in diesem Sinne doppeldeutig, dass es heißt, es ist eine Gabe, die ich in die Wiege gelegt bekommen habe, eine Gabe, dass ich etwas besonders gut kann und deswegen mein Verhalten mit dieser Gabe unterfüttern kann. Gabe kann natürlich auch Geld sein, mit dem kann ich dann auch handeln. Und wir merken, dass die Mehrheit der Knechte auch so handelt. Nur der eine Typ ist handlungsunfähig. Der hat zwar eigentlich auch Herr zu Jesus gesagt, und hat auch die gleiche Gabe bekommen wie alle, aber trotzdem tut er nichts. Warum macht der eigentlich nichts? Weil er Angst hat, Angst. Angst, was falsch zu machen, Angst vor den Konsequenzen daraus. Und das finde ich bedenklich, denn Angst ist etwas Furchtbares. Ich weiß nicht, wer liebt es, gerade mal Angst zu haben? Ich kenne da eigentlich wenig Menschen, die dieses Gefühl lieben, aber es stellt sich immer wieder ein. Und wichtig ist, dass die Angst uns nicht beherrscht und wir können es auch lernen, mit Angst umzugehen. Mir ist das als Jugendlicher mal irgendwann aufgegangen. Ich habe alle Karl-May-Bücher gelesen und ich habe am Ende gelernt, dass mutig nicht der ist, der keine Angst hat, sondern mutig der ist, der mit seiner Angst umzugehen weiß und deswegen in seiner Handlungsfähigkeit nicht eingeschränkt ist. Angst setzt die Vernunft außer Kraft. Das Stammhirn übernimmt die Regie, von daher die Vernunft wird hinten angestellt. Jetzt geht es um Flucht oder Angriff. Und eine Form der Flucht ist das Erstarren. Ich kenne dieses Phänomen, wenn ein Kaninchen auf die Schlange guckt. Überhaupt ist das auch bei Hasen das Phänomen. Die fliehen ja nicht, sondern sie ducken sich und denken, ich werde nicht gesehen. Mein Feind nimmt mich nicht wahr. Das Kaninchen denkt wahrscheinlich auch, die Schlange, wenn ich mich nicht rege, ist nicht gefährlich. Das ist die klassische Zielverfehlung der Menschen mit der ausgeprägten Sehnsucht nach Harmonie und Frieden. Das Erstarren. Was soll das nur werden, fragen die sich. Sie nehmen die sich widersprechenden Bedürfnisse ihrer Mitmenschen wahr. Sie sehen die nahenden Konflikte und wissen nicht so richtig, wie sie sich verhalten sollen. Am besten ducken sie sich weg, halten sich raus, nehmen sich zurück. Lieber versuchen sie, die Probleme auszusitzen oder sich abzusetzen, statt auszusetzen. Weil sie sich den vielen Anstrengungen und Anforderungen ihrer Umgebung oft nicht gewachsen fühlen, betäuben sie sich lieber. Wenn sie das wahrnehmen, die vielen Möglichkeiten und die vielen Gelegenheiten und was alles zu tun wäre und was sie auch machen könnten, sie ducken sich lieber weg und betäuben sich, vielleicht mit einem Gläschen Wein oder Whisky oder mit was Gesundem zu essen, auf Pizza mit Käse drauf, damit es keine Kalorien hat. Ihr merkt, sie fliehen manchmal in eine Parallelwelt der Fantasy- oder Computerspiele und landen letztlich auf dem Sofa. Sofa ist ihr Ort, von dem sie aus die Welt anschauen, mit all ihren Möglichkeiten, mit all ihren Chancen und sagen, nö, ach nö, das nicht, das auch nicht, ach nö. Und weil sie lieber unauffällig bleiben und sich so schwer nur aufraffen können, hält man solche Menschen für gleichgültig oder gar faul. Wenn man sie anschaut und ihnen zuhört, dann denkt man, meine Güte, muss das denn sein? Der braucht mal jemanden, der ihn in den Hintern tritt. Aber hilft das wirklich? Dabei nimmt man ihre innere Zerrissenheit gar nicht wahr, weil sie eben so viel im Argen liegen sehen und es so schwer ist, sich auf eine Aufgabe zu konzentrieren, sich auf ein Ziel zu fokussieren. Der Harmoniesüchtige stellt sich vor, wie ihn die Last dieser Welt erdrückt. Und darum wehret den Anfängen, dann lieber gar nichts als halbherzig. Und deswegen verbrauchen diejenigen, die mit dieser Sucht nach Harmonie, mit dieser Sucht nach Frieden und Vollkommenheit unterwegs sind, sie verbrauchen ihre Energie dafür, die inneren und äußeren Anforderungen oder Konflikte eben zu vermeiden und zu betäuben und starke Gefühle gleich zu unterdrücken. Und dann sitzen sie da, erschöpft von den inneren Prozessen, bewegungslos, ohne Antrieb. Ist jemand, der so ist und denkt und fühlt, wirklich faul? Ich meine eben nicht. Aber er verfehlt das Ziel, Zielverfehlung. Ich erinnere nochmal, Hamartia, das Wort für Sünde. Er verfehlt das Ziel seines Lebens. Er ist gefährdet. Angsterfüllt hüllt der Diener im Gleichnis sein Pfund Silber in sein Schweißtuch und verbirgt es vor den Blicken aller anderen. Nur nicht auffallen. Alles gut? Lächel, alles gut. Nein, eben nicht gut. Und deswegen lädt uns Jesus ein, uns alle ein, auch die, die mit Ängsten unterwegs sind, sind eingeladen, uns seiner liebevollen Herrschaft anzuvertrauen. Denn Jesus ist doch nicht so, wie er den Herrn beschreibt. Du nimmst, was du nicht angelegt hast und du erntest, wo du nicht gesät hast. So ist doch Jesus nicht. Jesus ist doch ganz anders. Er offenbart uns Gott als liebevollen Vater. Und Jesus ist uns vom Vater im Himmel gesandt, dass er unsere Schuld abnimmt und er bezahlt einen Preis am Kreuz dafür. Er vergibt sogar seinen Henkern und er gibt uns diesen kindlichen Geist, durch den wir sagen, aber lieber Vater. Und darum meine herzliche Einladung zur Umkehr. Weg von dem falschen Gottesbild, ich muss ja sagen Götzenbild, hin zu dem Bild vom liebevollen Gott, was uns Jesus vor Augen malt, der uns eben seine Gaben anvertraut, dass es unsere Gaben werden. Ihr lieben Harmoniesüchtigen, wir brauchen euch, und auch wenn ihr den Eindruck habt oder den Eindruck macht, faul zu sein, das stimmt doch gar nicht. Ihr habt so viel innere Kraft, so viel Energie, wenn ihr sie doch nicht dazu benutzen würdet, den Deckel auf den Topf zu halten und es zu verdrängen. Wer kann besser die sich oft widersprechenden Erwartungen der Menschen verstehen? Ihr müsstet nur den Mut haben, das auszuhalten, diese Spannungen auszuhalten. Wer könnte besser vermitteln als ihr? Es ist schon richtig, wer sich einsetzt, setzt sich aus. Das tut manchmal ganz schön weh. Aber wir brauchen eure inneren Bilder der Harmonie, diese inneren Bilder der Vollkommenheit, die ihr ja habt im Herzen und deswegen ja so verzweifelt seid, weil das im Alltag so oft nicht erfahrbar ist. Vielleicht könnten wir dann gemeinsam in der Gemeinde uns gegenseitig helfen, eben ein fruchtbares Leben zu führen. Fruchtbar im Sinne, dass wir unsere Gaben ja zusammentun und dann eben auch gemeinsam einen Ort bilden, in dem es besser ist zu leben. Wo wir uns über Gottes Gaben freuen und über seine Treue und dann eben auch selber treu sind im Geringsten. Vielleicht würde es dann gerade dem von Ängstlichkeit geprägten Zehntel der Gemeinde gelingen, sich zu öffnen, um das zu lernen von den anderen neun Zehntel, wie man sich der Liebe Gottes vergewissern kann, auch im Angesicht eines bevorstehenden Gerichtes. Dass wir den Mut aufbringen, unsere Gaben zu zeigen, sie einzusetzen, damit zu wuchern, wie die anderen eben auch. Weil es ist doch so, es besteht dringend Handlungsbedarf in unserer Zeit, die eben von den Bürgern geprägt ist, die sagen, Jesus soll nicht über uns herrschen. Denen gilt es, etwas entgegenzusetzen. Jesus ermutigt uns durch dieses Gleichnis zum Tun. Und gerade dieses eine Zehntel, was ja doch mehr von Angst geprägt ist als andere, ermutigt Jesus zu der einen Tat. Wir müssen die Welt nicht verbessern, wir müssen die Welt nicht vervollkommnen, wir müssen die Welt nicht retten, das hat er getan. Aber die eine Tat, uns festzulegen auf die eine Aufgabe, auf diesen einen Bereich. Nicht, damit wir uns einen Platz im Himmel verdienen könnten, sondern eben damit sein Wille auf Erden geschieht. Denn das wäre gut für uns und für die Menschen unserer Umgebung. Also bitte handelt, bis Jesus wiederkommt. Amen.